why history is important.
But no, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte, zum zweiten Teil einer Doppelfolge über die Nazis und ihren Kunstraubfeldzug in Frankreich und über ihre eindrückliche, mutige, faszinierende Gegenspielerin, die Kunsthistorikerin und Museumsangestellte Rose Vallon. Mirko, ich bin zurück aus den USA, klinge deshalb zum Glück wieder ganz normal. Schön, dich zu hören.
Ja, hallo allen. Das Blech ist weg. Wunderbar.
Kein Blech, keine Sirenen. So muss es sein. Bevor wir weiterreden, ich nehme mal was an den Anfang, das wir sonst am Schluss haben. Eine kleine Bitte an euch, liebe Zuhörerinnen. Wenn euch gefällt, was wir bei Überall Geschichte machen, dann liked uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Empfehlt uns weiter, folgt uns auf Insta oder LinkedIn, das hilft uns sehr. Gut, Mirko, jetzt zurück zum Inhalt. Wir haben es schon letztes Mal gesagt, unser Thema, dieser Kunstraub, das ist ein historisches Thema, aber es ist eben auch total relevant fürs Jetzt. Weil wenn wir heute darüber sprechen, wo Kunst herkommt, die sich in manchen Sammlungen und Museen befindet, dann ist man schnell bei diesem Thema Raubkunst. Und auch heute wird ja im Krieg wieder Kunst geraubt, in der Ukraine, wo Russland Krieg führt. Allein in Mariupol, da stahlen die Russen über 2000 Kunstwerke aus den drei wichtigsten Museen. Also brandaktuell. Aber gehen wir doch zurück in unsere Geschichte, Mirko, nach Frankreich, nach Paris, ins Museum Jeu du Paume. Dort haben wir ja letztes Mal Rose Vallon begleitet, die 4 Jahre, glaube ich, waren es, spioniert hat, minutiös dokumentiert hat, was die Nazis von wem gestohlen haben und wo sie diese gestohlenen Kunstobjekte hingeschickt haben. Jetzt, was passiert denn nun nach dem Ende dieses Raubzugs, als Paris befreit wird im Sommer 1944? Was unternehmen die Franzosen, was unternehmen die Alliierten, wenn es um diese gestohlenen Kunstwerke geht?
Der erste Schritt auf dem Weg zur Rückholung der ganzen Kunst ist im November 1944 die Gründung der CRA. Also das ist eine Abkürzung für Commission de Récupération Artistique, also eine Kommission zur Wiedererlangung von Kunstgütern. Und die Mission dieser Kommission ist es, alle gestohlenen Kunstgüter in Deutschland und auch in anderen Ländern aufzuspüren und halt eben wieder nach Frankreich zurückzubringen. Und der Sitz dieser Kommission wird im Jeu du Paume angesetzt. Und Rose Vallon war zwar nicht die Leiterin, das wäre wahrscheinlich für diese Zeit zu viel des Lobes für eine Frau gewesen, aber sie wurde immerhin zur Generalsekretärin ernannt. Und ihre erste Arbeit bestand dann eigentlich darin, dass sie Listen erstellte. Listen, 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 also Verzeichnisse zusammentragen, aber auch Anzeigen entgegennehmen. Also es kamen tausende von Anzeigen rein bei Rose Vallon. Also wir,
von wem?
Wir haben ja darüber gesprochen, dass diese geraubte Kunst ganz oft aus Haushalten stammte, aus privaten Sammlungen.
Ja.
Und da kamen jetzt nach dem Abzug der Deutschen und der Befreiung durch die Alliierten tausende solcher Anfragen oder Meldungen rein von Verdachtsmomenten, von Ereignissen, die beobachtet wurden, wie die Deutschen, wo die Deutschen geklaut hätten, auch von Kollaboration der lokalen Bevölkerung und so weiter. Und das Resultat ist dann eigentlich, dass Rose ein Inventar zusammenträgt, also nicht nur Rose, aber Rose ist maßgeblich daran beteiligt. Und dieses Inventar, das umfasst dann auch mehrere Bände, wurde übersetzt in 3 Sprachen. Und das ist so die Grundlage, um zu definieren, welche Kunstwerke wollen wir überhaupt zurückholen. Und die Dynamik des Krieges ist aber, dass eben alle Mächte solche Kommissionen ins Leben rufen. Also die Briten gründen zum Beispiel eine eigene Kommission. Die Alliierten wiederum im Verbund gründen dann ein Büro, das seinen Sitz in Paris haben wird, das ebenfalls zur Wiedererlangung von Kunstgütern dienen sollte. Und dieses Büro, das unterstand dem Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces. Und dieses Büro sollte dann auch mit dieser französischen Kommission, der CRA, zusammenarbeiten. Und Rose wird dann eigentlich gedrängt, ihre ganzen Notizen und Unterlagen, die sie gesammelt hat, die sie angelegt hat, herauszurücken. Also die Infos weiterzugeben, damit diese alliierten Büros ja ihre Arbeit aufnehmen können. Aber Rose weigert sich. Und das hat wahrscheinlich zwei Gründe. Wir wissen das nicht so ganz genau. Der eine Grund ist banal, die Angst vor der Bürokratie. Also die Angst, dass diese ganzen Unterlagen, diese Notizen, diese Karteikarten, die sie selbst angelegt hat, irgendwo in einer Schublade verschwinden werden. Und zweitens wahrscheinlich eben auch persönliche Gründe. Also sie hat ja 4 Jahre lang, du hast es gesagt, unter Lebensgefahr diese ganzen Informationen gesammelt, zusammengetragen. Es ist ihre Berufung geworden und ich glaube, das konnte sie auch nicht einfach so loslassen.
Kann man auch nachvollziehen, denke ich.
Ja.
Gab es denn auch so etwas wie nationalistische Gefühle oder Überlegungen, die da am Werk waren? Ich meine, eben, es geht jetzt in Frankreich nicht nur, aber auch schwerpunktmäßig um französische Kunst, Kunst von französischen Kunstschaffenden. Zumindest waren sie auch im Besitz von französischen Kunstsammlerinnen, Kunstsammlern. Geht es Rose-Vallon auch darum, dass man es nicht den Amerikanern überlassen will? Oder ist das
ja, ich,
kein Faktor?
Ich habe mir das auch notiert als Punkt, wäre später noch darauf eingegangen, aber kann es auch jetzt gleich erwähnen. Ich habe gelesen an einer Stelle, dass für Rose so ein bisschen, ja, so eine Anfangsskepsis bestand, was denn überhaupt die Amerikaner insbesondere sich für Kunst interessieren, ob die das überhaupt verstehen, also ein bisschen dieser Dünkel auch, vielleicht dieses Klischee.
Der gute alte französische Dünkel gegenüber den Amerikanern.
Absolut, also die, auch dieses Klischee, die Amis, die verstehen sowieso nichts von Kunst, was wollen die jetzt? Ja, ob das tatsächlich okay. So war, kann ich aber nicht sagen.
Aber wenn wir es von den Amerikanern haben, die haben ja eine interessante Kommission gehabt, die dann auch ein Denkmal gekriegt hat, ein filmisches Denkmal. 2014 hat George Clooney seinen Film gedreht über die Monuments Men, so hieß auch der Film. Wir haben es in der ersten Episode schon kurz erwähnt gehabt, tolle schauspielerische Besetzung, John Goodman war dabei, Matt Damon, Kate Winslet, ja. Sie spielt dann auch die Figur, die Rose Vallon nachempfunden ist. Du hast, glaube ich, gesagt, die Kritiken waren durchzogen. Ich fand den Film damals recht gut.
Ja.
Aber sag nochmal, wer waren denn diese Monuments Men, die auch jetzt für unsere Geschichte dann wichtig sind?
Ende 1943 setzte US-Präsident Roosevelt auf Drängen von diversen Kunstfachleuten eine Spezialeinheit ein, die Monuments, Fine Arts and Archives Program genannt wurde und kurz dann eben diesen ein bisschen griffigeren Übernamen Monuments Men bekam. Und diese Monuments Men, das waren etwa 350 Männer und Frauen, 13 Nationen insgesamt, die darin aufgingen. Faktisch waren das mehrheitlich Amerikaner und Briten, sind alles Kunsthistoriker, Kunsthistorikerinnen, Fachleute, meist auch schon so ein bisschen älter, im besten Alter, Ende 30, in den 40ern. Und die sollen jetzt im kriegsverwüsteten Europa diese ja, massenhaft geklauten und eingebunkerten Nazi-Raubgüter aufspüren und in Sicherheit bringen. Und am 26. Mai 1944 dann kommt von General Dwight D. Eisenhower der Befehl, dass diese Monuments Men nach Europa übersetzen sollen und eben ihre Aufgabe aufnehmen sollen. Und der Clou an der ganzen Sache ist, dass es zwar diese Monuments Men gibt, aber die Kunst hat natürlich ja, in dieser ganzen Kriegsentwicklung nicht wirklich Priorität. Also es ist ja viel wichtiger, den regulären militärischen Vorstoß zu organisieren und auch diesen Krieg zu gewinnen. Und das Resultat ist eben, dass diese Monuments Men kaum Mittel haben. Also ich habe da Episoden gelesen, wie die da permanent nach Fahrzeugen suchen mussten, um von A nach B zu gelangen. Und ganz wichtig auch für diese Geschichte und für die Geschichte von Rose Vallon ist einer der Monuments Man, das ist James Rorimer, der dann sinngemäß von Clooney gespielt wird in diesem Film. Und James Rorimer entstammte wie Rose Vallon aus einfachen Verhältnissen, hat dann in Harvard studiert und wurde noch bevor er 40 Jahre alt war, zum Kurator der Mittelaltersammlung des Met, also des New York Metropolitan Museum, ernannt. Und dieser Rorimer, der kommt jetzt nach Europa, nach Paris.
Und er war ja offenbar auch sehr frankophil, genau, oder? Für einen Amerikaner, ja,
für
zumindest.
Einen Kunstbanausen. Sprach er
Französisch. Genau. Und er kam dann am Tag der Kapitulation der Deutschen in Paris, kommt in die Stadt und ist auch klar, dass er Rose Vallon treffen muss. Sie war eine natürlich hervorragende Informationsquelle für das, was er suchte. Mhm. Wie sah denn das aus, dieses Treffen? Wie kam dieser Kontakt zustande?
Ja, der Kontakt kam natürlich über die Kommission zustande und für Rorimer ist eigentlich von Anfang an klar, er muss das Vertrauen von Rose gewinnen, weil er weiß, dass sie in diesem Jeu du Paume all diese Informationen gesammelt hat und der erste Kontakt, der dann zustande kommt, ist aber eher so, ja, abtastend, höflich. Es gibt so ein gegenseitiges Misstrauen, also auf Seiten Rorimers natürlich der Verdacht, dass Rose Vallon mit den Nazis kollaboriert hat, wie so viele andere Franzosen, Französinnen. Sie war die einzige Französin in diesem Jeu du Paume, also dieser Verdacht ist wahrscheinlich auch nicht ganz unbegründet für ihn. Also das hat quasi eine reale Grundlage, das zu vermuten. Und für Rose auf der anderen Seite ist eben so ein bisschen dieses Misstrauen, was denn jetzt dieser Amerikaner will, dieser, ja, für sie auf den ersten Blick mal nicht Kunstsachverständige. Und ja, die Ausgangslage ist auch so, dass diese Zwischenbilanz der SERA, also der französischen Kommission und der Monuments Man eher dürftig ist. Also es wurden bis dahin erst 112 Kisten mit Kunstwerken wiedergefunden und die wurden auch nur dank den Infos von Rose Vallon wiedergefunden. Und trotz diesem bisschen holprigen Start informiert Rose dann Rorimer, dass etwa ein Drittel der französischen Privatsammlungen beschlagnahmt worden seien und gibt ihm da nach und nach Details preis. Und Rorimer ist beeindruckt. Insbesondere diese Story vom letzten Zug, der da von Paris losgeschickt wurde, der dann aber gestoppt werden konnte. Darüber haben wir ja am Ende der ersten Episode noch gesprochen. Die hat Rorimer sehr beeindruckt. Und Rorimer erzählt Rose dann wiederum, dass von diesem Zug noch immer 46 Waggons fehlten. Also das waren 5 Waggons, glaube ich, mit Kunstwerken, dann noch weitere 47 mit Möbeln. Und die beiden suchen dann gemeinsam nach diesen noch immer fehlenden 46 Waggons. Und sie finden den Zug. Und ja, das führt dann natürlich auch nochmal dazu, dass Rorimer immer mehr Vertrauen fasst, tief beeindruckt ist, auch vom Detailwissen von Rose, weil die offenbar fast jeden Kerzenständer in diesem Waggon einzeln kennt. Also die kann da quasi aus dem Stehgreifen Inventar liefern und das beeindruckt Rorimer wahnsinnig.
Auch das kann man ziemlich gut nachvollziehen und trotzdem blieb Rose Vallon zurückhaltend, was ihre Notizen, Unterlagen, ihre 4 Jahre sorgsam und unter Lebensgefahr aufgebaute Datenbank sozusagen betrifft, wollte die nicht hergeben, nicht den Amerikanern übergeben, einfach so. Aber ohne das ging es halt nicht. Was war denn der Wendepunkt? Weshalb kam es dann letztlich trotzdem zu dieser größeren Zusammenarbeit?
Der Wendepunkt war eigentlich Weihnachten 1944. Es gab so einen Austausch von Nettigkeiten. Rorimer hat Vallon eine Flasche Cognac geschenkt. Vallon hat dann Rorimer zu sich eingeladen. Sie schließen ein bisschen tiefere Freundschaft. Rose gibt ihre Zurückhaltung auf. Sie erzählt ihm, wie sie spioniert hat. Und ich glaube, es ist dann auch der Moment, wo sie einsieht, dass Rorimer und die Alliierten generell schlicht über mehr Mittel und Möglichkeiten verfügen, um diese ganzen Kunstgüter zu retten, als sie es je haben würde. Und sie trinken dann in ihrer kleinen Wohnung an der Rue de Navarre diesen Cognac und irgendwann dann holt Rose aus ihrem Schlafzimmer mehrere Ordner voller Dokumente und Fotos, also ihre ganzen Unterlagen, die sie bei sich versteckt hatte. Und sie legt Rorimer dann Fotos vor. Und diese Fotos, die zeigen dann eben die Gesichter auch all dieser Mitarbeitenden des Einsatzstabs Reichsleiter Rosenberg, die es aufzuspüren galt. Also all diese hohen Beamten, Rosenberg, Hermann Ingram, Gerhard Schlauski, Bruno Lohse, von denen wir auch gesprochen haben im ersten Teil dieser Geschichte. und sie gibt ihm weiter Versandpapiere der Transporte aus dem Jeu du Paume, Besucherlisten und dann eben noch das Wichtigste, eine Mappe mit Infos zu den Standorten der deutschen Kunstdepots, wo eben diese geraubten Kunstwerke lagerten. Also sie gibt ihm alles, was sie hat.
Schon sehr eindrücklich, was sie da zusammen geschafft hat, wie ein Ein-Personen-Geheimdienst. Und wenn sie das macht, wenn sie Rorimer und den Monuments Men diese Daten übergibt und die damit auch ermächtigt, da fasst sie aber einen eigenen Schluss. Sie will selbst nach Deutschland gehen, ins immer noch Nazi-regierte Deutschland, ja, und sich dort so schnell wie möglich auch der französischen Armee anschließen. Und das wird dann auch, ja, zu einem Wettlauf gegen die Zeit, richtig? Ja.
Also bevor sie in Deutschland ankommt, ist Rorimer bereits dort. Die Situation ist jetzt aber in Deutschland die, dass Hitler seinen sogenannten Nero-Befehl gegeben hatte, also dass alle Transport- und Kommunikationswege im Falle einer Niederlage zerstört werden sollten, verbrannte Erde, Politik. Und die Angst ist jetzt natürlich, dass auch all diese Kunstwerke auf dem Gebiet Deutschlands ebenfalls in den Abgrund mitgerissen werden. Oder dass zum Beispiel die Sowjets, die ja ebenfalls auf dem Vormarsch waren, sich diese Kunstgüter krallen. Und so sinnbildlich dafür, am 30. April 1945 erreicht die 7. US-Armee München. Und da ist es dann auch bereits zu spät. In München gibt es nichts mehr zu retten. Der Führerbau, der wurde zuerst von der Bevölkerung geplündert, dann von den US-Soldaten. Und als Rorimer da ankommt, findet er nur noch Reste der Kunstgüter. Hm. Also auch unter anderem Teile aus diesen Sammlungen Rothschild und Schloss, die aus Frankreich geplündert wurden. Und Rorimer und seine Monuments Men, die klappen nun all diese Stationen ab in Deutschland, die sie aus den Informationen von Rose Vallon rauslesen können, die Rose eben über 4 Jahre hinweg aus Gesprächen und so weiter, aus Unterlagen entschlüsselt hatte. Und sie finden dann unter anderem in einer Kupfermine in Siegen bei Köln 766 Gemälde, Skulpturen, Wertgegenstände. Sie fahren ins Kloster Buxheim, auch einer dieser Standorte, wo sie hunderte von Renaissance-Möbeln finden, Bronzeskulpturen der Familie David Weil, Wandteppiche der Familie Rothschild, über 100 Gemälde, darunter Delacroix, Goya und so weiter. Also sie können eigentlich mit Hilfe dieser Unterlagen von Rose substanziell Kunstgüter sicherstellen.
Und einer dieser Orte, den sie abklappen, ist dann das Schloss Neuschwanstein in Bayern. Genau. Das Schloss von Ludwig II., noch heute die Traumdestination das ganz vieler amerikanischen Touristen. Genau, das Disney-Schloss, ja. Schön kitschig. Aber das war mir auch nicht bewusst, dass das so eine Rolle gespielt hat in diesem Krieg, auch jetzt wirklich als Ort, wo diese geraubten Kunstwerke gehortet wurden. Eine sagenhafte Menge an Raubgut, auch ein Fund, der noch heute für die Provenienzforschung, also die Nachforschung nach ehemaligen Besitzenden, auch ganz neue Grundlagen schaffen wird. Da gelingt ihnen so etwas wie der Jackpot.
Genau.
Den finden sie da.
Ja, ja, Schloss Neuschwanstein ist tatsächlich der Jackpot. Zum einen, das Schloss ist wieder erwarten nur sehr schlecht bewacht. Also da sind zwar ein paar eher verstörte Wachen, aber das ist jetzt nicht ein ausgebauter Festungsbau. Die lassen sie da auch passieren, als sie ankommen. Und Rorimer und seine Leute, die finden da ein wildes Durcheinander. Möbel, Gemälde, Skulpturen, Manuskripte, ganze Bibliotheken. Und die ganzen Räume und Säle dieses Schlosses, die sind bis unter die Decke vollgestopft. Da sind auch Kunstwerke aus deutschen Museen, die in Sicherheit gebracht wurden. Und total sind das etwa 22.000 Kunstwerke, davon etwa 5.300 Bilder, was an sich schon eine unglaubliche Menge ist. Aber der eigentliche Clou, warum dieses Schloss Neuschwanstein eben ein Jackpot ist, in einem Flügel des Schlosses findet Rorimer eine mit Fotomaterial des Einsatzstabs Reichsleiter Rosenberg.
Muss ich vielleicht auch mal kurz sagen, der Einsatz Stab Reichsleiter Rosenberg, das war eine der Behörden, die auf der Suche war nach Kunst, die sie rauben konnten für die Nazis im besetzten Paris.
Genau, genau.
Und die hatten dort jetzt...
Genau.
Was hatten die dort
genau? Rorimer findet zum einen das Fotomaterial dieses Einsatzstabs, also all diese Fotos der Gemälde, die sie geraubt haben. Die haben ja alle Gemälde fotografiert, dokumentiert, und er findet die Archive, also die ganzen Karteikarten. Zehntausende Fotos, Karteikarten, Kataloge, also diese manische Genauigkeit auch der Nazis, die sie auch während den Enteignungen ja, gezeigt haben, die finden sich eigentlich jetzt in diesen Unterlagen. Also die haben ja diesen ganzen Kunstraub, diese ganzen Enteignungen, Beschlagnahmungen akribisch dokumentiert. Sie haben sämtliche Kunstwerke registriert, fotografiert, dokumentiert, von wem es war, wohin es geht und so weiter. Und diese Unterlagen erlauben es, jedes einzelne Kunstwerk zu identifizieren, das von diesem Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg je in Frankreich beschlagnahmt worden war, weil eben jedes Kunstwerk eine eigene Karteikarte hatte. Und das ist natürlich dann für die Restitution, also die Rückgabe oder die Suche nach den ursprünglichen Besitzern, Gold wert. Und so als Zusatzplus eigentlich finden die Monuments Men auch die Besucherlisten des Schlosses und kommen so auch auf die Spur von Schidlowski und Bruno Lohse, zwei dieser sehr hohen Beamten, die in Paris diese ganzen Plünderungen orchestriert hatten. Und die waren ganz in der Nähe in einem Pflegeheim abgetaucht. Und ja, Rorimer gelingt es dann auch tatsächlich, die beiden festzusetzen. Und Schidlowski, einer der beiden, der will seine Haut retten, übergibt Rorimer Befehle von Hitler, von Rosenberg, von Göring, Berichte über die Aktivitäten des Einsatzstabs in Frankreich, was dann tatsächlich auch sowas wie der endgültige und unwiderlegbare Beweis für die Raubzüge der Nazis in Frankreich war.
Das ganze Netzwerk fliegt also auf, genau, dieses Kunstraubs. Was damit aber noch nicht gelöst ist, ist die Frage nach all den Privatsammlungen dieser diversen Nazi-Größen. Wir hatten es ja vor allem auch von Göring, der sich auf seiner Residenz da geschmückt hat mit unzähligen geraubten, gestohlenen Kunstwerken, schamlos sich da bereichert hat. Was passiert denn damit?
Ja, ich finde das immer schön. Das lässt sich exemplarisch in Szenen demonstrieren. Also es gibt so exemplarisch diese Szene Hitlers letzter Geburtstag. So ein paar Tage vor der Ankunft der Alliierten in München. Wir gehen ein paar Tage zurück, am 20. April 1945. Das ist der letzte Geburtstag, den Hitler feiert. Und der ganze Führungsstab des Reichs, dieses tausendjährigen Reichs, ist im Führerbunker versammelt. Ja, und das sind natürlich die Zeiten vorbei, als man sich noch gegenseitig mit Gemälden beschenkt hatte und überschwänglich gratulierte, weil es ist allen klar, es sind die letzten Tage des Krieges. Also die Zivilbevölkerung ist unter Trümmern begraben. Die Berater überbringen Nachrichten des Vorstoßes der Sowjets, der Alliierten. Die Industrie ist zerbombt. Ja, und alle wissen es. Und man feiert jetzt ein letztes Mal Geburtstag. Und Göring zum Beispiel, der schamlose Sammler, der versucht jetzt zu retten, was zu retten ist, hat auch nicht die Absicht, irgendwo noch in den Kampf zu ziehen, geschweige denn ja in diesem unterirdisch übel riechenden Bunker zu sterben. Und er lässt sich dann freistellen von Hitler. Hitler erlaubt ihm das. Göring darf nach Berchtesgaden in Bayern gehen, offiziell um den Süden des Landes zu überwachen. Und Göring verlässt dann Berlin. Göring-like, nicht gerade diskret, in einer gepanzerten Limousine und 7 LKWs voller Kunstwerke und entkommt dann mit Glück auch aus dieser belagerten Stadt.
Also er nimmt die Kunst gleich
genau,
mit.
Genau, er geht in den Süden, nimmt seine Kunst mit. Und Hitler, nicht viel anders eigentlich, befiehlt, dass zehntausende Kunstwerke, die er für sein Führermuseum in Linz bestimmt hatte, also wir haben ja auch letztes Mal darüber gesprochen, dass Hitler ein Führermuseum errichten wollte in Linz, um eben diese klassisch-arische Kunst dort zu zeigen. Diese Kunstwerke, die will er jetzt in Sicherheit bringen und die werden dann nach Altaussee in der österreichischen Steiermark gebracht, in ein Salzbergwerk. Also diese beiden Größen exemplarisch, die bringen ihre Bestände, ihre Privatsammlungen in Sicherheit, weil die wissen, Es geht den Bach runter, da ist nicht mehr viel zu holen, sichern wir noch die Kunst. Und ja, nach Hitlers Selbstmord am 30. April dann, also 10 Tage nach diesem Führergeburtstag im Bunker und dem Erlass, dass die Kunstwerke nach Altaussee gebracht werden sollen, da entscheidet sich der Landeshauptmann von Oberösterreich, August Eygruber hieß der, fanatischer Nazi, ebenfalls dafür, eine Politik der verbrannten Erde zu betreiben. Also befiehlt dann die Sprengung dieses Bergwerks, um eben diese zehntausenden Kunstwerke nicht dem Feind zu überlassen. Aber die Bergarbeiter, die da tätig sind, die wollen ihren Arbeitsplatz nicht zerstören und zünden darum nur eine Bombe, nämlich am Eingang der Mine, und entschärfen den Rest. Und so sieht es dann aus, als wäre alles kaputt gegangen, aber im Inneren ist eben nichts zerstört. Und so konnte dieses Bergwerk dann schließlich auch von den Alliierten gesichert werden, wie auch Görings Privatsammlung später sichergestellt werden konnte.
Also ein Akt der Sabotage dieser Bergarbeiter, der unglaublich segensreich war. Wenn man sich vor Augen hält, was das heißen würde, was es geheißen hätte, wenn dieser riesige Bestand an Schätzen, an Kunstgütern von unschätzbarem Wert eigentlich, wenn die da in die Luft gegangen wären, verbrannt werden, zerstört worden wären, dann hätte Europa heute eine andere Kunstlandschaft, muss man sagen. Ja. Was treffen denn James Rorimer und seine Monuments an, als sie dann in Österreich dort ankommen?
Ja, die Monuments Men sind schlicht überwältigt. Also diese Mine, die beherbergte Kunstwerke auf total 42.000 Quadratmetern. Und das waren Kunstwerke, die, man kann sich das vorstellen, die wurden über 5 Jahre in ganz Europa zusammengerafft. Da war die Madonna von Michelangelo, Brügels Blindensturz, Hitlers Vermeer, der Astronom, sein Lieblingsbild, aber auch Gemälde von Van Eyck, Rubens, Tizian, Rembrandt. Und die kamen da an, sind überwältigt und erstellen dann so auf die Schnelle ein Inventar. Und ich habe mir diese Zahlen rausgeschrieben, weil es schon eindrücklich. Also die stellen fest, da sind über 6.500 Gemälde, das sind 2.300 Zeichnungen, Aquarelle, fast 1.000 Drucke, fast 150 Skulpturen, Waffen, Rüstungen, über 100 Wandteppiche, Möbel. Des Weiteren fast 200 Kisten mit Büchern, die sie nicht genauer analysieren können, fast 500 Kisten aus Archiven mit Manuskripten und weitere rund 2.000 Kisten mit unbekanntem Inhalt. Und davon stammen 992 Kisten aus Frankreich. Also all diese geraubten Güter aus den Privatsammlungen oder ein Großteil dieser Güter befindet sich in diesem Bergwerk. Und der geschätzte Gesamtwert aller gestohlenen Kunstgüter ist 3 Milliarden Dollar. Also auch ein unglaublicher Geldwert. Und
das wäre heute noch mal einiges
mehr. Und das ist ja nur quasi, das ist ein Versteck, das sie finden. Natürlich eines der größten, aber total fanden die Monuments Men in Deutschland rund 1000 solche Verstecke mit Kunstwerken, also auf Schlössern, in Scheunen, in Bunkern, in abgestellten Zügen, die in Tunneln verstaut wurden, wie zum Beispiel Görings Sammlung und so weiter. Also das ist eine unglaubliche Menge, ein unglaublicher Wert, auch kulturell wie monetär, der da sichergestellt werden kann.
Das zeigt die Dimensionen dieses Feldzugs, dieses Kunstraubzugs, den die Nationalsozialisten da veranstaltet hatten. Gehen wir mit der fantastischen Rettung dieser Kunstschätze in diesem Bergwerk in eine kurze Pause und danach reden wir über Rose Wallon, die ebenfalls nach Deutschland wollte. Wir sind gleich wieder zurück. Bleibt dran. Und da sind wir wieder im zweiten Teil unserer Episode über Rose Wallon und ihren Kampf gegen die Kunsträuber der Nazis. Wir haben jetzt zuletzt über die Monuments Men gesprochen, die in Deutschland nach diesen Kunstschätzen suchen. Was macht denn Rose Wallon jetzt in Frankreich? Sie hat sich ja zum Ziel gesetzt, selbst nach Deutschland zu gehen. Sie will diese erbeutete Kunst zurückholen. Gelingt ihr das? Wie geht man überhaupt als Kunsthistorikerin und Museumsangestellte nach Deutschland in diesen letzten Kriegswochen? Geht das überhaupt? Wie macht sie das?
Ja, der Weg führt über die französische Armee. Weil die französische Armee hat sogenannte Offiziere der schönen Künste, Officier Beaux-Arts, rekrutiert. Und Rose Wallon tritt so eine Stelle an. Und sie wird dann auch relativ schnell befördert in den Rang eines Hauptmanns der französischen ersten Armee. Ja, und als sie dann schließlich in Deutschland ankommt, hat Deutschland gerade bedingungslos kapituliert. Also sie kommt tatsächlich so am Ende des Krieges schließlich in Deutschland an, als Offizierin der schönen Künste. Und ihre Aufgabe ist es, die in Frankreich beschlagnahmten und in Deutschland zurückgehaltenen Kunstgüter wieder zu beschaffen und in die französische Besatzungszone zu bringen, wo es Depots gibt für diese Kunstgüter. Und das Problem für Rose war eigentlich, dass eben alle interessanten Lagerstätten, also zum Beispiel auch dieses Bergwerk in Altaussee, die waren in Bayern oder eben sogar in Österreich, und das ist die US-Zone. Und das sind befreundete Soldaten, es ist eine befreundete Macht, aber auch hier beginnt jetzt ein Wettlauf. Es gibt eigentlich keinen gemeinsamen Rechtsrahmen, es gibt keine verbindliche Übereinkunft, wie unter den Alliierten zusammengearbeitet werden soll. So ein bisschen holzschnittartig könnte man sagen, die Amerikaner und Briten, die wollten die Sache eigentlich möglichst schnell regeln und dann ad acta legen und zurück auf die Insel beziehungsweise zurück über den Ozean. Die Franzosen wollten natürlich ihre enteigneten Bürger restituieren, also die hatten auch als ja, okkupiertes Land ein maßgebliches Interesse daran, möglichst Werte zurück ins Land zu bringen. Und die Sowjets hatten ihrerseits eine Trophäenbrigade gegründet, um die über 600.000 Kunstgegenstände, die aus dem Osten nach Berlin deportiert worden waren, zu sichern. Und ja, die Sowjets nahmen aber alles, was sie in die Finger bekamen, auch wenn es nicht wirklich aus dem Osten stammte, als Wiedergutmachung für die Millionen Toten auch, die die Sowjetunion natürlich tatsächlich erleiden musste in diesem Weltkrieg. Und es setzt jetzt so eine Art Wettlauf ein um diese Restitution von Kunstgütern.
Und dieser Wettlauf führte dann auch zu einem gewissen Misstrauen zwischen den Alliierten, zwischen den Siegermächten, weil ich meine, da geht es dann ja schon eben um große Kulturschätze auch und auch um moralische Fragen. Ist denn das einfach harmonisch oder wie läuft das?
Also zum einen gibt es sicher ein gewisses Misstrauen, gewisse Vorbehalte zwischen den Sowjets und den restlichen alliierten Mächten. Es gibt aber auch innerhalb der Alliierten, also zwischen Briten, Amerikanern und Franzosen, immer wieder, ja, nennen wir es Zugangsprobleme. Das Kernproblem ist ja, dass man über diese Besatzungszonengrenzen hinweg operieren muss, dass man Kunstwerke aus verschiedenen Zonen, aus all diesen Verstecken in die Sammlungspunkte bringen muss, also die sogenannten Collection Points, wo dann diese zu restituierenden Kunstwerke gesammelt wurden. Und da ist es natürlich immer so eine Frage von, wer ist zuständig, werde ich überhaupt in die Besatzungszone reingelassen, weil das ist ja nicht wie heute, wenn ich einfach nach Deutschland fahre. Das war natürlich ein besetztes Land, also unter strengem militärischem Regime. Da war auch die Bewegungsfreiheit mitunter ein bisschen eingeschränkt. Also man konnte da nicht frei schalten und walten.
Aber trotz dieses Misstrauens, das es vielleicht auch gab, die Kunstgüter sind vorerst gesichert. Sie sind zum Teil auch schon in diesen Sammelpunkten in Deutschland untergebracht. Was passiert denn jetzt? Wie wird dieser beispiellose Kunstraub jetzt nach dem Sturz, nach dem Ende des NS-Regimes, wie wird er aufgearbeitet?
Ganz unmittelbar gibt es natürlich den Nürnberger Prozess, dieser Kriegsverbrecherprozess gegen die führenden Repräsentanten des Nazistaates, der Ende November 1945 bis im April 1949 im Justizpalast in Nürnberg stattfand. Und das ist so der Hauptprozess gegen diese, ich habe es gesagt, Hauptkriegsverbrecher. Und der Kunstraub spielt da eher eine untergeordnete Rolle. Also der wäre anfänglich auch fast aus den Traktanten gefallen. Es gab natürlich weitaus schwerere Verbrechen. Man denke an die KZ, an den Völkermord. Und es ist dann aber so, dass am 52. Prozesstag, am 6. Februar 1946, drei Tage lang über diesen Kunstraub verhandelt wird. Und Rose Vallon ist auch anwesend als Vertreterin des CRA, also als Vertreterin dieser französischen Kommission. Und Alan, du weißt, ich liebe Szenen, historische Szenen. Auch da gibt es so ein Bild oder so eine Beschreibung, die ein bisschen Eindruck gibt, was da verhandelt wurde und wie da die Fronten liefen. Ganz grundsätzlich war die Verteidigung der Nazis bzw. der Anwälte der Nazis relativ zynisch. Also man argumentierte, die Schuld sei marginal. Man habe ja die meisten der beschlagnahmten Werke unbeschädigt aufgefunden. Also alles gar nicht so schlimm. Und Göring, der eignet sich einfach gut, um das nochmal durchzuspielen, der lief vor diesem Gericht wieder zu Hochform auf. Also er hatte wieder so seine Klarheit zurückgewonnen, hatte sichtlich Gewicht verloren, war natürlich im Gefängnis auf Magerkost, Drogenentzug, also seine Morphinsucht hat er natürlich überwunden im Gefängnis. Und ja, der redete dann eigentlich den amerikanischen Staatsanwalt Robert H. Jackson an die Wand. Göring bestritt, dass er Antisemit gewesen sei. Von den KZs habe er nichts gewusst. Himmler und Göring seien schuld. Feiglinge, die hätten sich ja in der Zwischenzeit umgebracht. Also der schiebt da die ganze Schuld auf jene, die bereits tot sind. Und ja, zu seinen Kunstsammlungen sagt er dann, er sei Renaissance-Mensch. Er liebe alle schönen Dinge. Und Alan, du erinnerst dich ja auch in Folge 1, ich habe ja darauf hingewiesen, dass Göring stets bezahlt hatte. Also Göring sah sich nicht als Gauner und sagt dann auch vor Gericht, ich habe immer bezahlt, wenn auch nicht so viel. Ja, aber immerhin sei das, ja, aber immerhin sei das besser gewesen, dass diese Stücke dann eigentlich in seinen Besitz kamen, als dass sie diesen elenden Russen zugefallen seien. Und das grandiose Finale dann ein letztes Mal wird Göring dann halt eben doch wieder zur Witzfigur. Er erfährt nämlich vor Gericht, dass dieses Vermeer-Gemälde, also sein geliebtes Glanzstück der Sammlung Christus und die Ehebrecherin, von dem wir auch gesprochen haben, er erfährt dann vor Gericht, dass das gefunden wurde in Altaussee, in dieser Mine, und dass es eine Fälschung ist. Und Göring verliert dann total die Fassung. Er, der Renaissance-Mensch, der Connoisseur, er wurde betrogen, hintergangen, aufs Glatteis geführt. Und das zeigt so ein bisschen auch, wie wenig Schuldbewusstsein vorhanden ist und wie da argumentiert wird. Also man sieht das nicht als Verbrechen, man hat bezahlt und so weiter und so fort. Und ja, das Ende dieses Prozesses ist ja bekannt. Alle Angeklagten plädierten auf nicht schuldig, außer Albert Speer. Der bekommt dann Gefängnisstrafe. Und Göring, Rosenberg, die werden dann in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen, zum Tode verurteilt. Und am 15. Oktober 1946 gelingt es Göring dann wenige Stunden vor seiner geplanten Exekution in einer Zelle Selbstmord zu begehen. Also er schluckt eine Cyankali-Kapsel. Aber das ist so der erste Moment der juristischen Aufarbeitung dieser Nürnberger Prozesse.
Okay, und diese Nürnberger Prozesse, denen haftet ja bis heute auch der Verdacht an oder die Kritik, dass sie nur einen Bruchteil der Täter und Verantwortlichen des NS-Regimes auch wirklich zur Rechenschaft gezogen haben, dass ganz viele, auch Beamte, andere Repräsentanten des Regimes nicht belangt wurden. Und wir haben ja auch immer noch die Situation, dass ganz viele Kunstgüter nicht wiedergefunden worden sind, nicht zurückgeführt worden sind. Was passiert denn jetzt weiter nach den Prozessen und auch, was ist die Rolle von Rose Vallon?
Ja, es ist natürlich allen Beteiligten klar, dass die Aufarbeitung all dieser Fälle Jahre dauern würde. Und Rose Vallon schafft es eigentlich, sich in die Position einer respektierten Expertin zu bringen. Also sie wird im April 1946 dann auch befördert zur Leiterin der Sektion der schönen Künste in Berlin. Und das Problem ist aber, dass eben ganz viele Kunstwerke, auch Möbel, Musikinstrumente und weiteres, die waren entweder ohne Spuren zu hinterlassen verschwunden, wurden beiseite geschafft. Und es wird dann letztlich ein Zeitproblem. Also man ist unter Zeitdruck, man weiß zwar, dass es Jahre dauern wird, aber man ist unter Zeitdruck, bevor eben gar keine Nachverfolgung mehr möglich sein wird, weil sich, ja, du weißt das auch, die Spuren, je länger es dauert, desto mehr verwischen.
Die Spuren verlieren sich und das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, auch in einer Zeit, wo man auch noch nicht die technischen Möglichkeiten hatte, die es heute gibt. Wie spürt man denn in dieser Zeit geraubte und verschollene Kunstwerke auf? Wie geht Rose Vallon vor?
Rose bestellt zum einen die nicht juristisch belangten ehemaligen Mitarbeiter dieses Einsatzstabs, Reichsleiter Rosenberg, ein für Verhöre. Und sie bestellt auch Kunsthändler ein. Also du hast ja vorhin gesagt, der Großteil der Nazi-Täter wurde nicht belangt in diesem Nürnberger Prozess. Und sie bestellt nun diese Akteure ein, die sie ausfindig machen kann. Auch solche eben wie Kunsthändler, die mit den Nazis kollaboriert hatten. Walter Bornheim, Hildebrand Gurlitt, der Vater des späteren Sammlers. Cornelius Gurlitt, der da jetzt auch in den letzten Jahren in dieser Restitutionsdebatte zum Thema geworden ist, und verhört diese Akteure. Und sie erstellt auch einen Katalog all dieser verschollenen Werke. Sie informiert die Kunsthändler, dass sie sich melden sollen, wenn diese Werke auftauchen. Sie macht ein Prämienversprechen an die deutsche Polizei, dass eine Prämie bezahlt werde für jedes Gemälde, das zurückkommt. Und letztlich wartet sie auch schlicht ab, ob auf dem offiziellen Markt oder auf dem Schwarzmarkt irgendwelche Werke auftauchen. Also es ist so ein bisschen ein kombiniertes Vorgehen. Man wartet, man hat gewisse Hebel, die man in Bewegung setzen kann, aber es ist natürlich eine schmerzliche Situation. Und es ist ihr auch von vornherein klar, diese ganzen Rückführungen, die werden immer unvollständig bleiben, weil nicht alle Enteigneten hatten sich bei dieser CRA, also bei dieser Kommission, gemeldet, weil nicht alle davon wussten, dass man das überhaupt machen konnte. Manchmal fehlten schlicht Dokumente, um Eigentumsverhältnisse gesichert nachzuweisen. Oder leider auch ganz oft der Fall, die enteigneten Personen, Familien, die Nachkommen, die waren ermordet worden, verschleppt worden, nicht mehr auffindbar. Also es ist so ein bisschen ein Flickenteppich, es ist ein Geduldsspiel.
Und was wahrscheinlich nicht hilft dabei, ist, dass sich ein paar Jahre nach Kriegsende dann auch die politische Konstellation verändert. 1949 entstehen dann zwei neue deutsche Staaten, die BRD und die DDR. Die alliierten Besatzungsmächte, die Amerikaner und die Briten, die möchten zumindest den Verwaltungsteil abziehen. Sie belassen diese Kunstwerke in Deutschland, die noch nicht zurückgefordert worden sind. Die französische CRA, die du erwähnt hattest, die Kommission, die sich für die Franzosen um die Wiedererlangung von Kunstgütern kümmern sollte, die stellt dann auch ihre Aktivitäten ein, übergibt sie einer Nachfolgeorganisation. Also es wirkt ein bisschen so, als rückte diese Thematik des Kunstraubs und der Restitution auch ein bisschen aus dem Blickfeld. Oder es beginnt eine neue Zeit, die ja der Beginn des Wirtschaftswunders, der Wiederaufbau, vielleicht auch ein neuer Fokus, das Vergessen, genau. Was passiert denn jetzt mit diesem Netzwerk von Kunsträubern, Kunsthändlern der Nazis, die eben nicht vor Gericht gestellt wurden?
Ja, ganz viele Kunsträuber, wie zum Beispiel Bruno Lohse, aber auch andere Händler, die blieben unbehelligt. Und die hofften jetzt auch darauf, dass die Alliierten schnell abziehen und diese Collecting Points, wo noch zahlreiche Raubkunstwerke lagerten, wieder in deutschen Besitz übergingen. Und die Stelle von Rose Vallon, die wurde dann aufgelöst, quasi mit diesem Ende der ersten Phase der Nachkriegszeit. Sie kehrte nach Frankreich zurück und in Frankreich kommt es dann am 3. August 1950 zu einem Prozess vor dem Militärgericht in Paris gegen die Verantwortlichen des ERR, also dieses Einsatzstabs Reichsleiter Rosenberg, unter anderem gegen Bruno Lohse. Und Rose Vallon ist da die wichtigste Zeugin. Er stellt einen Bericht mit allen Namen, die ihr bekannt waren, von Personen, die an den Plünderungen beteiligt waren. Und ja, die Geschichte wiederholt sich so ein bisschen. Also wie in Nürnberg spielen natürlich auch in Paris alle Beteiligten ihre Schuld herunter, inszenieren sich als Befehlsempfänger, wälzen die Schuld ab auf bereits tote Kameraden. Und nach drei Verhandlungstagen ist klar, dass eigentlich die meisten Angeklagten bloß geringfügige Gefängnisstrafen erhielten. Lohse, der ja stellvertretender Leiter des ERR in Paris war, der wurde sogar freigesprochen, weil er bereits seine Zeit abgesessen habe. Und Lohse nutzt dann auch als einziger am Schluss dieser Verhandlung noch die Möglichkeit, sich zu äußern, und er sagt da: Ich bin mir sicher, meinem Land treu gedient und seiner Ehre nicht geschadet zu haben. Also auch das ein extrem zynisches Statement. Er war jetzt ein freier Mann. Und das ist auch so ein bisschen ein Symbol dafür, dass eben jetzt an die Stelle der Säuberung, der juristischen Schuld, Gnade getreten war. Also Lohse war bereits 5 Jahre in Haft und die Richter erachteten dies als ausreichend. Und du hast es ja bereits so ein bisschen skizziert, also der Zeitgeist hatte sich geändert. Lohse kehrt jetzt zurück nach Deutschland, war entnazifiziert, stieg wieder in den Kunsthandel ein in München und, Fun Fact, witzige Anekdote, in Anführungszeichen witzig, nach seinem Tod 2007 kam es zur Öffnung eines Schließfachs, das er in einer Zürcher Bank gemietet hatte. Natürlich. Und darin zum Vorschein kamen 14 Meisterwerke unbekannter Herkunft, unter anderem von Pissarro, Monet, Dürer, Renoir, Kokoschka und so weiter. Und ja, Lohse hatte unter dem Deckmantel einer von ihm gegründeten Stiftung in Liechtenstein auch nach Kriegsende Werke verkauft, die er aus dem Nazi-Kunstraub quasi erlangt hatte. Also der hat sein Unwesen, wenn man so will, auch nach dem Krieg weitergetrieben.
Wissen wir denn, was Rose Vallon davon hielt, zum Beispiel von diesem Urteil vor dem Militärgericht gegen Bruno Lohse, von der ganzen, ja, eben vom fehlenden auch Unrechtsbewusstsein, dass da auch irgendwie fast noch honoriert wurde. Das muss ja für sie, die unter Lebensgefahr spioniert hat, um diese Kunstwerke, um diesen Raub zu dokumentieren, das muss ja extrem frustrierend gewesen sein.
Es muss ein unglaublicher Frust gewesen sein. Und es gibt einen Nachlass von ihr. Es gibt auch, ich glaube, sie hat Tagebuch geführt. Und da kommt schon so zum Vorschein oder zum Ausdruck, dass es für sie natürlich deprimierend war. Aber zugleich, und das finde ich unglaublich bewundernswert, hat sie eben diese Aufgabe, die sie sich selbst gesetzt hat, all diese Kunstwerke ihren einstigen oder ihren ursprünglichen Besitzern zurückzubringen, nie aufgegeben. Also sie hat sich das wirklich auf die Fahnen geschrieben bis zu ihrem Tod, auch wenn sie natürlich feststellen muss, dass jetzt in dieser Nachkriegszeit mit diesem Wirtschaftswunder, auch mit der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, ja, die Zeit eine andere geworden
ist. Und wie geht sie denn vor jetzt? Wie setzt sie diese Lebensaufgabe nach dem Krieg um?
Ja, sie wird per Parlamentserlass im Sommer 1952 zur Konservatorin der Nationalmuseen ernannt. Sie ist zu dem Zeitpunkt 53 Jahre alt, also sie macht dann doch noch ihre Karriere. Und sie kann auch eigentlich eine ganz eindrückliche Bilanz vorweisen. Also sie schafft es, mehr als 61.000 Kunstwerke aus Deutschland und Österreich zurück nach Frankreich zu bringen. Davon werden dann 45.000 den rechtmäßigen Eigentümern auch zurückgegeben. Jacques Chaujard, ihr einstiger Vorgesetzter, ernannte sie auch zur Leiterin der Abteilung für den Schutz von Kunstwerken. Also es war eine winzige Dienststelle, eigens für Rose Vallon eingerichtet, wo sie weiterhin ihre Nachforschungen auch tätigen konnte. Sie veröffentlichte dann 1961 ihre Memoiren unter dem Titel «Le Front de l'Art», ja, in der sie diese ganze Organisation der Plünderungen von Kunstwerken in Paris bis zur Befreiung der Stadt 1944 schilderte, skizzierte nochmal. Auch ganz interessant, das Buch kommt dann in die Hände eines US-Filmproduzenten, der einen Ausschnitt davon verfilmte, nämlich die Episode des letzten Zugtransports, mhm. also auch hier dieser letzte Zug. Und der Film heißt The Train, glaube ich. Ich habe den nicht gesehen, es geht da hauptsächlich um diese Eisenbahner, die eben nicht zulassen, dass dieser Zug nach Deutschland abreisen kann. Also es geht nicht wirklich um Rose Vallon. Die Verfilmung ist, glaube ich, 64 in der Umgebung von Paris und in den Hauptrollen unter anderem Burt Lancaster, Jeanne Moreau, also hochklassiges Cast. Und ja, es ist eigentlich hauptsächlich ein Actionfilm, eine Verfolgungsjagd auf Schienen. Hollywood hat wenig mit den realen Ereignissen zu tun, war auch ein Kassenerfolg, aber Rose Vallon, die sah eigentlich so gut wie nichts von diesen Einnahmen. Also obwohl diese Geschichte jetzt auch publik wird, das Thema publik wird, sieht sie wenig des Ruhms und treibt da eigentlich im stillen Kämmerchen ihre Nachforschungen weiter.
Schade eigentlich, weil das wäre ja eine perfekte Gelegenheit gewesen, um sie auch zu würdigen und ihre ganze Arbeit und ihre Verdienste. Aber wenn ich mir das anhöre, dann klingt es nicht so, als hätte sie die erhalten.
Ja, nein, sie wurde eigentlich vergessen. Also es ist eigentlich ein trauriges Ende einer unglaublichen Karriere. Also sie erhielt 65 einen Brief vom Direktor der Musée de France mit der Bitte, sie solle jetzt ihre Nachforschungen einstellen. Es sei Zeit für Verbrüderung. Und von den verbleibenden Kunstwerken, die noch nicht zurückgegeben werden konnten, wurden schließlich fast 12.500 versteigert. Weitere 2.000 gingen an die Nationalmuseen Frankreichs. Alle noch offenen Dossiers wurden geschlossen und ja, 1968 dann geht Rose Vallon im Alter von 70 Jahren offiziell auch in den Ruhestand, forscht privat immer noch weiter und am 18. September 1980 stirbt sie dann 82-jährig in einem Pflegeheim in Rio-Rangy. Aber es ist eigentlich ein eher trauriges Ende.
Aber ja, es gehört auch zu dieser Geschichte, die auch deshalb so spannend ist, faszinierend ist, weil man sich die eigentlich mit zwei alternativen Enden denken kann, oder? Mhm. Es ist ein Ende des Vergessens und eines des Erinnerns und der Aufarbeitung. Wie lässt sich denn die Geschichte mit dem Ende des Vergessens erzählen? Diese Geschichte einer Heldin, die sie unzweifelhaft ist, die in Vergessenheit gerät.
Ich habe gesagt, sie betreibt da noch ein bisschen ihre Nachforschungen als Pensionierte. Und als sie dann stirbt, ist es aber so, dass an ihrer Beerdigung kein einziger Vertreter des Staates teilnimmt, obwohl Rose Vallon wahrscheinlich eine der meist dekorierten und ausgezeichneten Frauen Frankreichs war und ist. Also sie erhielt auf Vorschlag von Jacques Chaujard, ihrem Vorgesetzten im Jeu du Paume, den Orden der Ehrenlegion, wird zu deren Offizierin. Sie erhält die französische Ehrenmedaille der Résistance, also sie wurde ausgezeichnet vom eigenen Staat. Sie erhält die amerikanische Medal of Freedom. Sie erhält 1972, und das ist meiner Meinung nach ja fast die allerhöchste Ehre für eine Französin in dieser Zeit. Sie erhält das Deutsche Bundesverdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik für ihre Verdienste im Bereich der Kunst. Und ja, ich meine, wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätte sie absoluten Heldenstatus gehabt. Also sie wäre eine Kultfigur gewesen für die Republik. Und ja, auch ein bisschen bezeichnend, als der damalige Kultusminister Jean-Philippe Leca von ihrem Tod erfährt, da ist er außer sich. Also niemand, es hatte ihn schlicht niemand informiert. Er wusste schlicht nicht, dass Rose Vallon gestorben war. Und es gab dann so nachträglich doch noch eine Ehrentrauerfeier im Pariser Invalidendom. Aber ja, die Erinnerung an Rose Vallon, die verblasste. Das wäre so quasi das Ende des Vergessens. Eine unglaublich tolle Leistung, tolle Karriere, unglaublich wichtig, hochdekoriert, aber schlicht vergessen.
Ja, das ist die deprimierende Lesart. Es gibt noch eine andere zum Glück.
Ja.
Eine.
Genau, wir wollen ja positiv aufhören.
Wir wollen positiv aufhören. Man kann es ja auch lesen als Neuorientierung der Geschichtsschreibung, die da mit Rose Vallons Geschichte auch zusammenhängt. Es gibt 1998 die Washingtoner Erklärung, eine Übereinkunft, mit der sich die unterzeichneten Staaten verpflichtet haben, während der NS-Zeit gestohlene Kunstwerke zu identifizieren und auch eigentlich zurückzugeben und die rechtmäßigen Besitzenden. Es ist eine Geschichte, ja, auch der Aufarbeitung, einer sehr großen Aufarbeitung und aktiven Erinnerung an den Kunstraub, an die Untaten, die damit verbunden sind. Also das wäre dann eben die schönere Variante.
Ja, ja. Also es gibt auch in Frankreich selbst, lässt sich das relativ präzise datieren. Also gibt es ein genaues Datum, den 16. Juli 1995. Das war der 53. Jahrestag dieser Razzia in der Radsporthalle Vélodrome d'Hiver, über die wir auch gesprochen haben in der ersten Episode, bei dem tausende jüdische Menschen vom Vichy-Regime festgenommen und anschließend nach Auschwitz deportiert wurden. Und an diesem Jahrestag hat der damalige Staatspräsident Jacques Chirac offiziell die Verantwortung übernommen für die Deportation dieser Menschen, damit auch für die begangenen Verbrechen, unter anderem den Kunstraub. Und das hat eine öffentliche Debatte in Gang gesetzt um die Erinnerung, um die Raubkunst, um Vermögenswerte, um Kollaboration und so weiter. Ja, und diese anschwellenden Debatten um Restitution, um die Nachforschung nach den Provenienzen, die hat dann dazu geführt, dass ab 2013 der französische Staat aktiv agiert, nicht nur wartet, bis jemand etwas zurückfordert, sondern dass aktiv nach Rechteinhabern gesucht wird, dass Werke geprüft werden müssen. Ja, so wie es Rose Vallon eigentlich schon in den 50ern, 60ern, 70er Jahren gemacht hatte, das aktive Suchen nach den eigentlichen Eigentümern, hat der französische Staat ab 2013 zur offiziellen Policy gemacht. Brisant auch erst im Januar 2023, also vor etwas mehr als einem Jahr, hat die französische Kultusministerin Rima Abdul-Malak dem Parlament einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die bisher untersagte Rückführung von Werken in staatlichem Besitz erlaubt. Also ich habe es ja vorhin gesagt, viele dieser Werke, die aus Deutschland wieder nach Frankreich zurückgebracht wurden, die aber noch nicht den ehemaligen Besitzern übergeben werden konnten, die gingen dann in den Besitz der Nationalmuseen über. Und wenn so ein Werk mal im Besitz des Nationalmuseums war, ist, kann es nicht mehr ohne weiteres zurückgegeben werden. Also auch dafür begann erst vor etwas mehr als einem Jahr ein juristischer Prozess, um das überhaupt erst zu ermöglichen. Also es gibt auch diese Seite der Geschichte. Und ja, mit dieser aktiven Aufarbeitung kommt natürlich auch die Erinnerung an Rose Vallon wieder hervor und die Würdigung, die sie zweifellos verdient.
Die Würdigung einer wirklich sehr mutigen, sehr eindrücklichen Frau, die für die Bewahrung des kulturellen Erbes von Europa, kann man, glaube ich, zweifellos sagen, einen entscheidenden Beitrag geleistet hat, der wir auch heute noch viel verdanken. Ja, Mirko, danke auch dir. Das war eine spannende Doppelfolge. Das war's von uns für heute. Nochmals die Erinnerung, die ich am Anfang schon gebracht hatte. Bitte liked uns, folgt uns, schreibt uns eine Mail. Ihr könnt uns erreichen unter podcast@überallgeschichte.info. Ihr könnt auch unsere Website besuchen, überallgeschichte.info. Dort hat es auch einen Spenden-Button. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören, sind bald wieder für euch da. Bye-bye.
Bye-bye, bis zum nächsten Mal.